Senhor, rendemos a graça que tem de vida pequena e não um jeito.
Wir schlagen zuerst drei Stellen auf, dann haben wir unser Thema. Zuerst Johannes 19, Vers 13. Evangelium Johannes 13, Vers 19. Bitte? Ach so, Entschuldigung. Zweite Mal falsch. Richtig ist Johannes 19, Vers 13. Danke. Vielleicht Vers 12. Von da an suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, spricht wider den Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesum hinaus. Nochmal Vers 13. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesum hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl, unser Thema. Setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Dann die zweite Stelle, 2. Korinther 5, Vers 10. Vielleicht im Zusammenhang die wunderbaren Worte in 2. Korinther 5 am Anfang. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau aus Gott haben, nicht von Gott. Einen Bau aus Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Denn was aus Gott herausgezeugt wird, ist nicht von dieser Schöpfung, nicht mit Händen, auch nicht mit Händen Gottes gemacht. Gewaltig. Ein äonisches in den Himmel. Denn in diesem Hause, freilich seufzen wir und sehnen mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen beschwert. Wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Entkleidet heißt in dem Fall dem Leibe nach sterben. Überkleidet heißt mit Christus selbst, seiner Gerechtigkeit bekleidet zu werden, anlässlich der Entrückung. Sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Also, alles Vergängliche und Sterbliche an uns wird vom Leben verschlungen. Wie sieht dieses Leben aus, das uns verschlingen wird, unseren alten Menschen, oder schon verschlungen hat? Ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bezeugt uns die Schrift auch an anderer Stelle. Er hat nicht nur unseren alten Menschen verschlungen, sondern was hat er auch noch verschlungen? Die ganzen Todeseinheiten und Konsequenzen und Folgen. Er hat den Tod verschlungen in Sieg in Ewigkeit. Ein alttestamentliches Wort. Dort lesen wir, er hat den Tod verschlungen in Ewigkeit. Und Paulus schreibt, er hat den Tod verschlungen in Sieg. Was stimmt jetzt von den beiden Widersprüchen? Unstimmigkeiten. Ja. Ergänzungen. Alle sogenannten Widersprüche in unserer Bibel sind geistlich geschaut und verstanden. Notwendigste Ergänzungen, damit das Gesamte dessen, was der Geist Gottes uns erklären will, einigermaßen eben, weil sich Gott menschlicher Worte bedient, dargestellt werden kann. Damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Ein Pfand, ein Pfand ist ja die Sicherheit für den Empfänger des Pfandes, nicht? Das Versprochene oder das Betreffende, um das es geht, auch eingehalten wird, ohne jeden Widerspruch, ohne jeden Zweifel. So sind wir nun alle Zeit gutes Mutes. So, wer von uns ist so weit? Es steht ja hier. So sind wir Gläubigen, nun alle Zeit gutes Mutes. Und dabei gucken die Gläubigen nicht selten so mies, griesgrämig rein. Ja. Ja. Guten Abend. Ich frage jetzt nicht noch einmal, wer alle Zeit gutes Mutes ist. Das Frau. Also auch wenn ich das halb mache, nicht so. Ja. Gut. Normalzustand eines Gottesmenschen. Alle Zeit gutes Mutes, auch wenn, wie Paulus, wir äußerlich am Leben verzweifeln. So schreibt er. Dann aber, weil wir das Todesurteil über uns selbst unterschrieben haben, nach dem alten Menschen, mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, als unser alter Mensch. Schluss, so. Und wenn das Todesurteil vollzogen wird, dann ist das nur noch das, was wir selber schon bestätigt haben. Nach dem Gesetz, wie es richtig ist. Und dann haben wir unsere Seele, nicht nur den Geist, unsere Seele ins Leben gezeugt. Natürlich wir, die Gnade Gottes, durch den Geist Gottes. So sind wir nun alle Zeit gutes Mutes und wissen das. Während einheimisch in dem Leibe, dieser Hütte, wir von dem Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Also, alles, was wir mit Sinnen wahrnehmen können, sei es Schauen, Fühlen, Tasten, Hören, da ist noch kein Glaube vorhanden. Der Glaube Gottes und Christi, der uns geschenkt ist, beginnt erst dort, Glauben als Gottes Glauben erfunden zu werden, wo, wie bei der Hoffnung, dass Abraham wieder jede Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Und dort, wo nichts mehr zu sehen ist, nichts mehr zu fühlen ist, nichts mehr wahrzunehmen ist mit unseren Sinnen, erst da beginnt der Glaube. Als Gabe Gottes. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen, jetzt in diesem Leibe. Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leibe und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Also, wenn wir ausheimisch werden von diesem Leibe, dann sind wir einheimisch beim Herrn. Und zwar in diesem Haus, aus Gott, nicht mit Händen gemacht, nicht von dieser Schöpfung. Und jetzt die Zusammenfassung. In beiden Fällen, ob jetzt noch so, bemühen wir uns, dem Herrn wohlgefällig zu sein. Beeifern wir uns sogar, dem Herrn wohlgefällig zu sein. Also, das heißt, wenn wir diesen Leib ablegen, diese Hütte, und wir einheimisch dann beim Herrn sind, beeifern wir uns dort dann auch, ihm wohlgefällig zu sein. Dort ist dann der Eifer und die Ausführung vollkommen. So, jetzt geht's weiter. Denn wir müssen alle, jetzt kommt nicht der Richterstuhl des Pilatus, sondern denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe empfange, je nachdem, wie es im Leibe war, in seinem Leib, also in der Hütte. Nachdem er gehandelt hat, jetzt Achtung dann, es sei gut oder böse. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, Elberfelder richtig bemerkt unter B, die Furcht des Herrn, das heißt, wie sehr der Herr zu fürchten ist. Wir haben keinen Schrecken vor dem Herrn, da wäre er nicht erfreut. Aber je mehr wir ihn wirklich kennen, auch nach den Gedanken seines Herzens, wächst die Tiefe. Die Wurzeln wachsen, die Wurzeln der Gottesfurcht in die Tiefe. So. Wohlgefallen. Das Wohlgefallen Jesu ist ja an der Furcht Gottes. Und die ist natürlich vor dem Vater auch wohlgefällig und wunderbar. Ist gleichbedeutend mit Demut des Herzens. Gottesfurcht. Da wir nun die Furcht des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Gott gegenüber sind wir offenbar geworden. Ich möchte darauf hinweisen, einen Menschen, der in Not ist, in irgendeiner Weise, nur dann, ihm nur dann zu empfehlen, sich an einen treuen Menschen zu halten, wenn er selber mit seiner Not nicht fertig wird. Ja, nicht grundsätzlich. Jemand einfach grundsätzlich in die Seelsorge schicken. Das wird leider nicht selten gemacht. Für uns gilt, was haben wir eben gelesen? Dass wir Gott gegenüber alles bekennen. Und für uns gilt grundsätzlich, ich vergesse was. Nicht, was er mir Gutes getan hat, ne? Sondern was vergesse ich, schreibt Paulus. Ich vergesse, was hinter mir ist. Und wenn wir wieder zurückschauen, was hinter mir ist und was da mal gewesen sein könnte, dann können wir gerade weiterfahren, dann hört das nie auf bis Adam im Paradies. Bitte schön. Und dann machen wir das, was Jesus schon unter Gesetz sagt. Wer seine Hand an den Pflug legt und ziehe zurück, ne? Das ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Ne? Da gilt auch einmal, von Fall zu Fall sich prüfen. Schauen wir uns einmal um. Wenn durch Paulus irgendjemand zum Glauben gekommen ist, etliche, viele, einige, einzelne, sie haben das Wort der Wahrheit gehört. Ihre Rettung, das Wort der Wahrheit. Zu ihrer Rettung und haben geglaubt und sind augenblicklich versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. So. Was bleibt uns übrig? Was zu tun? Zu danken, zu loben, zu preisen und zum ersten Mal anzubeten. Und dann vorwärts, sie vorwärts, Werner. Es hat ja, glaube ich, zwei, die Werner heißen hier. Und nicht hinter dich, nicht? Hat wer wem gesagt, nicht? Die Frau. Im Staufach, in Wilhelm Tell. Also. Gilt also schon unter Menschen, aber leider, leider, die weltverbreitete Psychoanalyse macht genau was? Ja, die wühlt im alten Schlamm herum. Ja, und was dann die Folge ist, die wirkliche, nicht, kann nur negativ sein. Nur negativ. Gott aber sind wir offenbar geworden. Also vor wem sind wir offenbar geworden? Vor Gott. Ist das eine Gnade? Ich hoffe aber auch, in euren Gewissen offenbar geworden zu sein. Paulus, das bei ihm stimmt. Wir empfehlen uns selbst euch nicht wiederum, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unserethalben, auf dass ihr ihn habet bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen, das heißt, an mir habt ihr das Muster. Werdet meine Nachahmer. Nicht sich selbst zu rühmen, wie die anderen, damit ihr den Vergleich habt an mir gegenüber denen, die sich selbst rühmen. Die sich nach dem Ansehen rühmen, und jetzt kommt die Lösung wieder, und nicht nach dem Herzen. Wenn wir wieder gelesen haben von Werken im Menschenleibe, also in diesem Leibe noch, werden wir beurteilt. Richtet der Herr nach dem, was seine Augen sehen? Nein, er selber. Spricht er recht nach dem, was seine Ohren hören? Nein, sondern nur wie. Wie er ihr Herz kennt. Er, der Herzenskundige, kennt. Erkenner, Prüfer, Erforscher. Das Gleiche haben wir ja in Römer 2, Vers 16. Gegenseitig, zwei Zeugen. Römer 2, Vers 16, wieder noch einmal. Da spricht Paulus auch vorher, Vers 6, Römer 2, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Wiederum zu beachten, Vers 16, was für Werke? An dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesus Christus. Also, was richtet Jesus Christus? Genauso, wie wenn der Vater selber richten würde bei uns. Nur das Verborgene der Menschen. Nur nach den Gedanken der Herzen. Denn wir haben ja gelernt, alles, was wir da drin denken, sinnen, überlegen, dichten, trachten, ist ja nur böse von Jugend auf, so wie wir daherkommen. Ist jetzt beim gläubigen Menschen umgeschalten. Mit der Fähigkeit, wie Paulus bezeugt, nicht mehr lebe ich, und da ist das griechische Wörtlein Ego, der Egoist, nicht? Beim gläubigen Menschen ist das die innerste Triebkraft der Egoismus, das Ich ohne Gott, nicht? Das Ich, nicht? Ist beim gläubigen Menschen mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Und was ist anstelle meines Ego getreten? Nicht mehr lebe ich, Ego, sondern Christus ist an die Stelle meines egoistischen Zentrums hineingesenkt worden durch die Gnade Gottes. So. Sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich bin auch noch da. Ne? Das heißt, nicht mehr lebe ich, ne? Das heißt, das Ego ist gestorben. Das Lebenszentrum, der Lebensnerv des alten Menschen, der ist gestorben, mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Und an die Stelle ist der Heilige Geist getreten, die Liebe Gottes ausgegossen worden, der Herr Jesus selber. Genügt das? Alle Zeit gutes Mutes zu sein. Ich glaube, es sollte doch so langsam gehen. Genau auch so, alle Zeit sich freuen, alle Wege, nein, nur im Herrn. Nicht? Freut euch alle Wege, alle Zeit im Herrn. Und dann geht's. Und das braucht aber Übung, wie der Rekord sich üben muss. Im Zusammenhang dort, Vers 14 noch, Kapitel 2. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Das sind die vorangehenden Worte. Indem ihr Gewissen mitzeugt. Deutsch Gewissen ist nicht schlecht übersetzt, aber treffender wäre, wenn übersetzt würde, wie es im Griechischen lautet, indem ihr Mitwisser. Das Gewissen ist ein Ding, das weiß auch noch alles, was ich da drin im Verborgenen mache. Da hat Gott da drin, bei jedem Menschen, eine Kontrollstelle hingesetzt, einen Mitwisser. Und den kann man natürlich langsam mundtot machen, abwürgen, den Mitwisser. Verhärtet am Gewissen, den Mitwisser ausgeschaltet. Und jetzt zusammenfassend, oder auch entschuldigen, an dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Warum wieder nach meinem Evangelium des Paulus? Weil die 12 und alle die Söhne Israels und Juden, gläubig an den Herrn Jesus, Eifer für das Gesetz, gleichzeitig sein wollend und seiend, nicht vom Herrn selbst gerichtet werden, sondern von Engeln, die der Herr vor sich her sendet. Die Schnitter, die Unkraut und Weizen schneiden, sind Engel und sie werden das Unkraut ins Feuer und den Weizen die Scheunen sammeln. Also wer scheidet im Gericht? Nicht der Herr selbst, sondern Engel. Und im letzten, 7. Gleichnis, Matthäus 13, sind die Fischer, die von jeder Sorte von Fischen mit dem großen Schleppnetz herausziehen und sie sortieren wieder, faule ins Feuer und die guten zur Speise. Also, und da sind die Fischer, sagt er, heißen die Fischer sind Engel. Und wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, dann wird er seine Engel aussenden vor sich her. Und sie werden. Also, nach meinem Evangelium, seht, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, nur mir, dem Apostel Paulus, anvertraut worden ist. Und wir sind die Gefäße der Gnade, dieser wunderbaren Gnade des Glücks, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. So. Also da zündet es, nicht? Wenigstens bei einem, nicht? Ich glaube, wenn ich so gemacht hätte, dann wäre es noch erschrocken. Nicht? Nicht? Als nächstes kommst du denn da. Zurück, 2. Korinther 5. Vers 13, denn sei es, dass wir außer uns sind, Paulus, so sind wir es Gott gegenüber. Sei es, dass wir vernünftig sind, zu euren Gunsten. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und da schreibt Paulus an anderer Stelle, haben wir vorgestern in Frauenfeld beachten dürfen, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Weil das Gesetz kennt nur Seele sündigt, die muss sterben. Und dann noch je von Fall zu Fall, auf welchem unbarmherzigen Weg, ja, muss sterben. Und weiter weiß das Gesetz nicht. Dann ist nach dem Gesetz Gerechtigkeit gehandhabt worden. Unbarmherzig. Einfach nackte Gerechtigkeit. Und dann sagt Gott, gut, ich halte mich ganz genau an dieses Gesetz. Ich lasse mich in Christus ans Fluchholz hängen und alles damit und zur Sünde der ganzen Welt machen. Und dann muss das Gesetz alle Flüche an mir sich austoben lassen und alle Forderungen muss ich dann bezahlen und werde bezahlen. Alles. In dieser von Gott nach Gottes Weise das Gesetz bestätigender Weise und erfüllender Weise hat Gott gleichzeitig dem Gesetz das Ende jeder weiteren Betätigung gemacht. Christus ist die Vollendung des Gesetzes in jeder Hinsicht der Übermärzigkeit und gleichzeitig das Ende des Gesetzes. In Epheser 2 wird ja das Gesetz noch direkt bezeichnet, die Feindschaft. Denn das Gesetz setzt Feindschaft zwischen Israel einerseits und allen Nationen andererseits.
Bitte Kassette wenden.
In Epheser 2 wird ja das Gesetz noch direkt bezeichnet, die Feindschaft. Denn das Gesetz setzt Feindschaft zwischen Israel einerseits und allen Nationen andererseits. Die Zwischenwand. Ne? Das Gesetz ist eine Zwischenwand zwischen Israel einerseits und allen anderen Menschen andererseits. Und Gott hat die Zwischenwand abgebrochen, nämlich die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung. Also das Wunderbare. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat. Aber bitte nur wo? Nur da drin. Nur da drin. Wir schlagen auf, das ist noch wichtig, jetzt ergänzend darauf hinzuweisen, dass, nein, ich brauche gar nicht zu reden, sondern 1. Korinther 11 aufzuschlagen. Wir kennen ja die Zusammenhänge, unser Thema von heute Abend, diesem Male, dem Kelch und dem Male angepasst. Vers 26 in dem Fall für uns. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn und der Höhe seiner Herrlichkeit herab. Ja. Und wir sind ja, wir verkündigen den Tod des Herrn, mit dem Gott uns ja identifiziert hat, mit dem Tod des Herrn. Nicht? Alten Menschen mitgekreuzigt, mitgestorben am Kreuz, mitbegraben. Ja. Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt, die Entrückung. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, Elberfelder jetzt genau richtig, nicht als Unwürdiger, sondern in unwürdiger Weise, Art und Weise. Sie setzen richtig im Deutschen unwürdiglich. Nicht wer unwürdig daherkommt. Das wären wir alle. Es handelt sich hier nur darum, sich anständig zu benehmen. Weil es hier nicht irgendeine Mahlzeit an irgendeinem Tisch ist, sondern es ist der Tisch des Herrn im Heiligtum. Isst oder trinkt unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Und jetzt heißt es im Text, ein Mensch aber prüfe wen? Sich selbst. Und nicht alle anderen, und nicht den zur Linken, nicht den zur Rechten, sondern sich selbst. Es heißt nicht ein jeder aber, wie die Elberfelder übersetzen. Es heißt deutlich im Text, im Griechischen, ein Mensch aber prüfe sich selbst. Warum ein Mensch? Wir haben gelesen in Römer 2. Und der das beginnt, wer bist du, o Mensch? Die ganze Menschheit angeredet. Der du den anderen Menschen richtest. denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selber. Denn du, in worin du den anderen richtest, verdammst du dich selber, denn du tust dasselbe jetzt. Ja, wie soll man das verstehen? Da drin. Wo Gott hinsieht, nach der Grundlage, auf welcher Gott selbst, wenn er richtet, richtet. Aha. Ich will es einmal ganz deutlich aussprechen. Wir lesen oder hören oder nehmen wahr, dass ein Mensch eine furchtbare, verwerfliche Tat vollzogen hat. Und dann sagen wir so, wie ist das möglich? Wie kann der das? Und wir wissen nicht, dass wir, wenn Gott uns nicht bewahren würde und die Dinge nicht genehmigen würde, dass sie bei uns auch offenbar werden, alles vorhanden ist. Alles vorhanden ist. Fehlt auch nicht eines. Wir haben also allen Grund, was immer wir hören oder sehen, wahrnehmen, an furchtbaren Dingen. Was für ein Urteil abzugeben? Das bin ich, Herr. Ich stelle mich darunter. Ich wäre genauso weit, wenn deine Barmherzigkeit nicht auf mich abgeschirmt hätte oder das Vorhandene nicht genehmigt, dass es offenbar geworden ist. Also noch einmal, ein jeder aber prüfe sich selbst. Und dann ist wunderbar. Dann geht es weiter. Und in dieser Weise, jeder sich selbst prüfend, esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Zusammenfassend, Vers 31. Aber wenn wir uns selbst beurteilten, jetzt kommt die Konsequenz, die Folge, so würden wir, was? Nicht gerichtet. Also wenn wir uns selber beurteilen, uns selber anklagen in Bezug auf alles, was in der Menschheit geschieht, uns darunter stellen, sind wir alle ein Glied der Menschheit, der gefallenen Menschheit? Sind wir allzumal Sünder? Ja, aber nicht in der allgemeinen Soße, nicht? Wir sind allzumal Sünder. Sondern wir sind alle zu allem Widerwärtlichen fähig. Haben wir da schon Ja gesagt dazu? Gehören wir das ans Fluchholz nach dem Gesetz? Hat das Gesetz dann recht? Ja. Aha. Also, wenn wir uns selber beurteilen, richten, dann kommen wir nicht ins Gericht. Was passiert uns dann am Richterstuhl Christi? Was passiert uns dann? Aber was passiert uns am Richterstuhl Christi? Wehe mir, wenn ich einen anderen verurteilt habe, gerichtet habe. Wenn ich das nicht, das ist schlimmer vor Gott, als das, was geschehen ist beim anderen. Vor Gott, bitte. Und wenn ich mich selber sage, Herr, ich kann nicht sagen, vom Scheitel bis zur Sohle. Ja, ja. Schwarz, schwarz bin ich. Nicht steht geschrieben, die Sula mit dem hohen Lied. Ich bin schwarz, wenn er es nicht glaubt, nochmal schwarz. Ja. Und jetzt, zweite Stelle oder dritte Stelle, Römer 14, Vers 10. Und dann gucke ich auf die Uhr. Ja. Römer 14, Vers 10. Und Vers 9. Denn hierzu ist Christus gestorben, und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebendige. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Es wird der Blick von allen Menschen konzentriert auf Glieder der Gemeinde gerichtet. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Haben wir ja noch nie gemacht. Noch nie. Aber jetzt können wir alle einmal so machen. Da haben wir uns drunter zu beugen, uns selber prüfen. Genau da. Sonst ist dort am Richterstuhl Christi und hier befinden wir uns vor dem Richterstuhl Gottes. Hier. In Römer 14. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge soll Gott bekennen. Die Stelle ist ja bekannt in Jesaja 45. Also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten sein. Nicht mehr. Wir wollen jetzt aber nicht gute Vorsätze fassen in dem Sinn. Also jetzt, Arthur Muhl, nimmst dich zusammen, nicht? Dass das nicht mehr vorkommt, sondern Herr, bewirke du zum Wollen nun auch selber noch das Vollbringen. Ja. Und dann ist er treu. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt mit dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst gemein ist, nur dem, der etwas für gemein achtet, dem ist es gemein. Hier auch wieder ein Wort in Bezug auf die, ja, wie soll ich sagen, bis und mit katastrophale Einstellung nicht nur vieler, vielleicht sogar der meisten Gläubigen und vor allem von Hirten der Herde Christi, dass sie vor allem möglichen warnen, womit man sich belasten könnte und schon Jesus unter Gesetz sagt, was durch den Mund eingeht, was sagt er? Verunreinigt den Menschen in welcher Weise? Nicht. Und nicht mal wir, die unter der Gnade sind, nehmen ihm das ab. In der Konsequenz, bitte, in der Konsequenz. Wir wissen, dass ein Götzenopfer in dieser Welt, im ganzen Kosmos für uns nichts ist. Wenn jemand von euch von Ungläubigen eingeladen wird, ein Fest zu halten, weil sie Oma Geburtstag hat zum Beispiel, nicht? Dann würden wir sagen, na geh ja nicht hin zu den Ungläubigen. Nicht? Was schreibt Paulus? Und er will hingehen, dann soll er aber konsequent sein und dann nicht fragen, ist das Fleisch etwa einem Götzen geopfert worden? Dann soll er essen, was serviert wird. Ist das auch klar? Ist Paulus gleicher Meinung, was durch den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen nicht. Und das Wunderbare ist nun, Entrückung verwandelt in einem Augenblick in die gleichförmig der Gestalt seiner Herrlichkeit. Und wie stehen wir dann da bei seiner Ankunft? Wieder, letzter Vers im 2. Thessalonischer Brief. Er selbst aber wieder kein Engel und kein heiliger Mensch mehr. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und wird euch tadellos darstellen bei der Ankunft Jesu Christi nach Geist, Seele und Leib. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun.
Halleluja!
Ja, das ist nichts. Ah, noch ein bisschen über die Heid. Ja, gell, wenn schon im Gesetz steht, jaucht dem Herrn, alle Volk, jubelt dem Herrn. Also sind wir nicht griesgrämige. Dachse, nicht? Dachse, ja, haben wir ja gelernt. Also, doch abschließend, ja, fein, das Wort, das letzte Wort im Büchlein Prediger. Wenn wir immer wieder hören, ja, die Sprüche der Weisen sind wie, wissen wir das dort, die eingeschlagene Nieder. Das heißt, noch kein Mensch hat es fertiggebracht, mit einem einzigen Schlag auf den Kopf eines Nagels den so zu treffen, dass er sitzt. Und keinen zweiten Schlag mehr. Ne? Das heißt, die Sprüche der Weisen müssen uns eingehämmert werden. Nochmal drauf, nochmal eins auf Dach, so, dann. So macht er auch Gott, ne? Nicht nur einmal. Ne? So. Also, haben wir gesagt, ja, Sprüche, nein, Prediger. Prediger 12, Vers 14. Oh, wie schade. Vers 11, doch noch lesen. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Warum lese ich das noch? Er hat den Tod verschlungen in Sieg. Der Stachel, jetzt kommt auch ein Stachel, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Und das Gesetz ist die Kraft, die das in uns ruhende Schlangen, Gewimmel und Otterngezücht, sticht oder aufweckt, nicht? Das Gesetz ist die Kraft der Sünde. Das heißt, macht das in uns verborgene, unheimliche Todes- und Finsterniswesen offenbar, das Gesetz. So. Aber dann, jetzt kommt. Gott aber sei Dank, er hat den Tod, alles Todeswesen, im ganzen Weltall verschlungen in Sieg in Ewigkeit. So. Und wie gut, dass wir wissen dürfen, was geschieht, wenn ich etwas verschlungen habe. Dann kommt es in die Eingeweide. Ja. Haben wir schon gelernt, was das bedeutet? Dann ist es in die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes versenkt. Ist dann Hoffnung für alles, was dem Tode verfallen war, ganz wunderbar. Und wir sind nur die Erstlinge, die jetzt verwandelt werden und dann in einem Augenblick in die gleichförmig der Gestalt des Leibes seiner Herrlichkeit. Und hier noch jetzt das letzte Wort, also Stachel des Todes, die Sünde. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, solange es von Engeln oder von Menschen gerichtet worden ist, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Dann kommt es ganz verkehrt heraus. Dann kommen nicht die großen Sünder, die von allen mit Steinen beworfen sind, heraus, sondern dann kommen die dran, die die großen Sünder verurteilt haben und vor aller Welt noch schmutziger gemacht haben. Aber jetzt habe ich etwas gesagt. Ich glaube, es ist höchste Zeit, ich weiß selber nicht, warum ich das sagen muss. Ne? Es ist höchste Zeit, denn wer weiß, wie bald sind wir da. Ne? Beim Richterstuhl Christi, da wird das Letzte bereinigt und dann noch vor dem Richterstuhl Gottes tadellos. Halleluja, sage ich jetzt. Danke. Lieber himmlischer Vater, wie hast du uns allein durch den Geist, der uns geschenkt ist, nach deinem Herzen, nach deinen Gedanken, jetzt in dieser Stunde betreut, ermuntert, orientiert, zurechtgewiesen. Wir danken dir dafür, dass wir in deiner Weise wirklich nach deinem Wohlgefallen erfunden werden dürfen. Alles in deiner Gnade, unter deiner Gnade, in Christo Jesu. Und nun dürfen wir das Brot segnen, das Brot Gottes, das du, wunderbarer Gott und Vater, all deiner Schöpfung bereitet und geschenkt hast, in der Person Jesu Christi. Und wir dürfen Erstlinge sein. Ein Brot sind wir, die vielen, denn wir ein Leib, ein Brot, sind des einen Gottes Brotes teilhaftig. Herzlichen Dank, lieber himmlischer Vater. Du segnest nun dieses Stücklein Brot, das wir brechen, für jeden Einzelnen aufs Wunderbarste. Amen. Damit Wein des Menschen Herz erfreut. Wir kennen den wahrhaftigen Wein. Um das Angesicht glänzen zu machen, leuchten zu machen von Öl, der Geist, und damit Brot des Menschenherz stärke. Ich darf darauf hinweisen, das Blut Jesu Christi, das kennen wir und nehmen es täglich in Anspruch, üben uns darin zur Reinigung und zur unser Herz zu erfreuen und der nachlässigen Macht. Wer nicht ist, mein Fleisch. Das heißt, dass seine Gottesgestalt, Jesus sagt ja, auch jetzt sind meine Worte Geist und Leben, wenn ich von Fleisch und Blut spreche. Das Fleisch ist nicht das Fleisch selber. Ja, was meint er? Die Fleischgestalt bei uns. Fleisch bildet die Gestalt, die Gleichgestalt Gottes, die er hatte. Die hat er aufgezogen. Die hat er als Brot Gottes sprechen lassen. Die dürfen wir danken auch immer nehmen. Danke dir, Vater, dass du die Seele Jesu hast fließen lassen für meine Seele. Und seine Gottesgestalt hast sprechen lassen für meine zukünftige Gottesgestalt. Jeder von uns darf ein Stück davon nehmen. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, lieber himmlischer Vater, er ist die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Ja, lieber Vater, so dürfen wir ein Herz und eine Seele sein. Im Herzen deiner Seele, im Herzen Jesu, in der Seele Jesu. Du versetzest uns im Heiligsten und im Allerheiligsten deiner Ewigkeit. Im dingigen Dank, lieber Ewigkeit. Amen.
Weiteres Band leer.